Pfingsten hat seit vielen Jahren eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben. Und besonders jetzt der Sonntag, das ist der 24. Mai. Und genau am 24. Mai, vor 37 Jahren, bin ich von neuem geboren worden. Und deshalb hat dieser Pfingstsonntag für mich seit vielen Jahren eben eine zentrale Bedeutung, weil da mein Leben völlig anders geworden war. Ein Lied möchte ich noch vorlesen. Wir haben ja als eins gesungen und diese zwei Lieder sind schon eine gewisse Grundlage für das, was ich jetzt heute Abend weitergeben möchte. Das ist ein Chorlied, das habe ich vor über 30 Jahren zum ersten Mal von unserem Chor gehört und daraus ist dann diese Predigt entstanden. Das Lied heißt, vor deinem Herzen steht eine Frage. Vor unserem Herzen steht eine Frage heute Abend. Aber nicht nur heute Abend, sondern jeden Tag. Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Bist du es selber, du oder Jesus? Schau, wie so ziellos dein Leben zerrinnt. Du oder Christus, das ist die Frage. Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Wirksames Beten? Frucht wie die Reben? Wer ist im Zentrum, bei dir auf dem Thron? Kennst du das Leben, Fülle im Geist? Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Christus soll Mitte sein, Christus, er ganz allein. Christus im Zentrum, bei dir und bei mir. Und das ist die Frage, die vor unserem Herzen steht, nicht nur heute Abend, sondern unser ganzes Glaubensleben hindurch. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Sitzt Christus auf dem Thron oder ich selbst? Das bedeutet doch nicht ich, der Mensch, bin das Wichtigste. Nicht das, was ich will, steht im Zentrum, sondern der Sohn Gottes will auf dem Thron sitzen. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist Christsein. Das unterscheidet uns von religiösen Menschen. Das unterscheidet uns vor glaubenden Menschen. Wenn Christus sein Leben durch mich und durch dich weiterleben darf. Christus im Zentrum, weißt du, was das heißt? Was für eine provozierende Aussage. Der Mensch ist doch überzeugt, völlig überzeugt davon, ich bin das Wichtigste im Leben. Meine Wünsche, meine Ziele, das steht im Zentrum. Ich selbst und meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Darum geht es doch im Leben der Ungläubigen. Und das war genau in meinem Leben das zentrale Thema. Ich will. Mir muss es gut gehen. Der heutige Mensch ist zum Maß aller Dinge geworden. Er will keine Autorität mehr über sich haben. Die Kinder, die jetzt heranwachsen, haben die noch eine Autorität über sich? Sei wie du bist oder lebe wie du willst. Der größte Satanist des letzten Jahrhunderts, Aleister Crowley, hat diesen Satz formuliert. Sei wie du bist, lebe wie du willst. Das ist die Lebensphilosophie so vieler Menschen in unserer Gesellschaft. Da ist kein Platz für einen allmächtigen Gott, der mein Leben bestimmen darf. Und dieses Gedankengut dringt leider immer mehr in die Gemeinden ein. in das Leben der Christen ein. Ich im Zentrum. Solange Jesus Christus nicht der Herr in meinem Leben ist, solange bestimme ich selbst, was ich tue oder nicht tue. Ich habe das Steuerruder in der Hand. Ich lenke mein Lebensboot dorthin, wo ich es gern hätte. Im Leben eines Menschen, wo er im Zentrum steht, da geht es um meine Lüste, um meine Begierden, um das, was ich ausleben will. Und wer hat das Recht, mir zu sagen, das ist richtig oder falsch? Und dort steht der Wohlstand, die Ehre, der Erfolg steht im Zentrum. Und was haben wir eben gesungen? Ach, das eine Zeit gewesen, da lebte ich nur für mich. Genau. 36 Jahre lang war das mein Lebensmotto. Ich lebte nur für mich. Aber hier geht's weiter. Ich vernahm dein sanftes Werben, doch mein trotzig Herz erklärte, gar nichts du und alles ich. Deshalb ist das Lied seit 37 Jahren mein Lieblingslied, weil es mein Leben ganz genau beschreibt, wie mein Leben verlaufen ist. 36 Jahre lang habe ich genau nach diesem Motto gelebt. Meine Frau war ja 9 Jahre vor mir gläubig und die hat mir ja vom Herrn erzählt, gar nichts du, alles ich. Genau. Damit war für mich das Thema erledigt. Was stand denn bei mir im Zentrum? Nicht nur ich selbst. Mein Fußball stand im Zentrum. Dafür habe ich gelebt. Damit habe ich Geld verdient mit dem Fußballspielen. Das war das Wichtigste, was es überhaupt nur gab in meinem Leben. Und wie hat sich das ausgewirkt? Ich musste doch nicht 2 oder 3 Mal in der Woche trainieren gehen. Ich musste doch nicht jeden Sonntag Fußball spielen. Es gab tatsächlich in all den Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre das es waren, einen Sonntag habe ich meiner Frau versprochen, ich spiele nicht und wir fahren einmal übers Wochenende weg. Das Wochenende war eine absolute Katastrophe. Ist alles schiefgegangen. Nie mehr. Aber ich musste doch nicht trainieren, oder? Ich musste doch nicht spielen, musste doch nicht mein Geburtstagfeier verlegen oder der Hochzeitstag verlegen oder ihr. Ich musste das nicht, aber ich wollte es. Warum? Weil ich den Fußball mehr liebte als alles andere. Das ist ein großes Wort. Mehr liebte als alles andere. Ja, ich liebte den Fußball mehr wie alles andere. Alles andere musste sich da unterordnen. Warum? Ich liebte das Fußballspielen. Mein Herz gehörte dem Fußball. Deshalb gar nichts du und alles ich. Das war mein Gesprächsthema. Ich hatte als Jugendlicher die Fußballstars an der Decke hängen, lebensgroß. Und an der Wand hängen, lebensgroß. Und darüber habe ich Bücher gelesen und jetzt könnte ich vieles erzählen. Was stand im Zentrum? Der Fußball. Aber das Unfassbare ist im Grunde geschehen. 2. Korinther 4, Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6. Ein liebender und ein gnädiger Gott hat in mein Leben hineingewirkt. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dieser gnädige Gott hat es in meinem Herzen Licht werden lassen, dass ich erkennen konnte die Herrlichkeit Gottes. Was ist denn Wiedergeburt? Wie wird man wiedergeboren? Johannes 17 sagt es ganz deutlich. Das aber ist das ewige Leben, dass er dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, in dem Moment, wo es Licht wurde im Herzen, habe ich erkannt, ein wenig erkannt, natürlich nur noch ganz wenig erkannt, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass er aber auch Liebe und dass er gnädig ist, und erkannt, dass er auf Golgatha gestorben ist. Und ich konnte erkennen, ich bin ja ein Sünder, verloren. Das Gericht wartet auf mich. Das war der Anfang, oder? Und jetzt war ich wiedergeboren. Doch du fandst mich und ich schaute blutend an dem Kreuze dich, sah dein wunderbares Leben und im Herzen klang es leise, etwas du und etwas ich. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, die wollen tatsächlich frei werden von der Sünde. Die haben wirklich erkannt, dass es einen Gott gibt, dass es einen liebenden Gott gibt. Und sie haben wirklich erkannt, Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha. Aber Christus der Herr, er im Zentrum, mein ganzes Leben gehört jetzt ihm. Das ist etwas extrem, oder? Ist das nicht so extrem? Apostelgeschichte 9, da war doch ein Mann, der hat wirklich an Gott geglaubt. Der kannte Gott. Und er war ein Eiferer für Gott. Aber etwas hat er noch nicht erkannt. Und jetzt kommt der Tag, wo es Gott, wo es Jesus Christus hat Licht werden lassen in diesem Herzen. Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wieso glaubst du eigentlich nicht an mich? Wie ist die Reaktion? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Kann es sein, dass dieser Jesus von Nazareth vor mir steht? Das kann doch nicht sein, oder? Der ist doch tot. Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus. Er sagt nicht: Ich bin der Messias, der Sohn Gottes. Ich bin dieser Mensch, Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird mir der sagen, was du tun sollst. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bis jetzt hat er Befehle erteilt. Bis jetzt war er der Große. Was willst du, dass ich tun soll? Stellen wir diese Frage auch? Herr, ist er mein Herr? Ist er meine Autorität? Steht er über meinem Leben? Der Saulus sträubte sich zuerst noch. Kann das sein, dass dieser Jesus, den ich verfolge, dieser Jesus und die Anhänger von ihm, die ich dazu zwinge, umzukehren von diesem merkwürdigen Glauben, dass er derjenige ist, der jetzt zu mir spricht? Wie ist die Reaktion von Saulus? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wer ist der Herr in deinem Leben und in meinem Leben? Vor deinem Herzen steht diese Frage: Wer ist denn derjenige, der dein Leben bestimmen darf, führen darf, leiten darf? Römer Kapitel 14. Saulus war doch bis dahin überzeugt, dieser Jesus ist doch tot, der liegt in einem Grab. Vers 7. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Wer ist der Herr? der mein Leben bestimmt. Wir sind teuer erkauft, zum höchsten Preis erkauft. Darum verherrlichen wir ihn durch unseren Leib und unserem Geist, die ihm gehören. Wenn wir wiedergeboren sind, gehören wir ihm. Und unser Leben besteht darin, ihn zu verherrlichen. Er hat den höchsten Preis bezahlt für die, die glauben. Für die, die bereit sind, wirklich zu ihm zu kommen, umzukehren, Buße zu tun und jetzt ihm das Recht geben, Herr sein zu dürfen. Das ist nicht immer leicht, ne? Aber ist das mein Herzenswunsch? Etwas du und etwas ich? Das ist die Herausforderung, ne? Ja, vielleicht etwas mehr er, ein bisschen weniger ich. Aber so ganz? Himmelhoch, die Berge ragen, endlos dehnt das Weltmeer sich, aber deine Liebe ist größer. Ja, wie groß ist sie denn? Und sie hat mich überwältigt. Hat mich die Liebe Gottes überwältigt? Alles du und gar nichts ich. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, über Jeremia 31, Vers 3, wo es geschrieben steht, aus der Ferne ist der Herr mir erschienen. Und mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und aus lauter Gnade zu mir gezogen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ist das begreifbar? Verstehbar? Ich kann ja noch einigermaßen verstehen, dass er mich als Sünder geliebt hat, weil ich wusste ja gar nichts von ihm. Aber kann ich begreifen, dass er von Ewigkeit her gewusst hat, wie ich 37 Jahre als Christ leben würde? Und er wusste, wie oft ich als Christ völlig versagen würde, wofür ich mich schäme. Er hat es gewusst und hat mich mit ewiger Liebe geliebt. Ist das begreifbar? Hier steht, aber deine Liebe ist größer und sie hat mich überwältigt. Und aus diesem Grund kann ich jetzt sagen, alles du und gar nichts ich. Aber wie oft verblasst dieser Gedanke seiner Liebe? Vor deinem Herzen steht eine Frage, wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Bist du es selber oder Christus? Kennst du das Leben Fülle im Geist? Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, Christus im Zentrum, da muss ich mich ja schon gewaltig anstrengen, oder? Da muss ich doch bestimmt Großes leisten. Muss ich da nicht meinen Beruf aufgeben, die Mission gehen? Jede Sekunde meines Lebens nur noch ihm zur Verfügung zu stellen? Mein ganzes Geld ihm geben? Was bedeutet eigentlich Christus im Zentrum? Glauben wir wirklich, dass es hier zuerst einmal um unsere Taten geht? Das glaube ich nicht. Sondern, was ist die Voraussetzung, damit Christus im Zentrum steht? Dass er Herr sein kann in meinem Leben? Ich lese mal eine Bibelstelle aus dem Buch Hiob. Was ist uns das Wertvollste? Was ist das Wichtigste? Hiob Kapitel 22. So eine Frage könnte uns ja schon Not machen, ne? Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Bestimmt. Er hat uns doch teuer erkauft. Und was ist uns jetzt am wertvollsten? Was ist der größte Schatz, den wir haben? Hier schreibt Hiob, wirf das Gold in den Staub und das Ophir Gold zu den Steinen der Bäche. Gold ist das Wertvollste damals gewesen. Wirf alle irdischen Schätze, alles, was dir irdisch wichtig ist, in den Staub. So wird der Allmächtige dein Schatz sein. Dein Gold und dein erlesenes Silber sein. Dann wirst du dich am Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Es geht nicht um die Menge meiner Dienste. Es geht nicht darum, was ich alles abgebe, was ich alles opfere. Darum geht es doch gar nicht zuerst einmal. Was ist mir das Allerwichtigste? Und ich kann sagen, das war wirklich beeindruckend. Ab dem Tag, Pfingstensonntag 89, war der größte Schatz, den ich hatte, Fußball, zack, weg. Kein Mensch hat mir gesagt, jetzt darfst du nicht mehr Fußball spielen. Hat niemand zu mir gesagt. Aber meinem Herzen gab sofort ein Schalter, der umgelegt war. Fußball habe ich in den Staub geworfen. Es war weg. Von jetzt auf nachher. Weil der Allmächtige plötzlich im Zentrum stand, weil ich ihn mehr liebte wie den Fußball. Und es können bei dir völlig andere Dinge sein, nur die Jahre vergehen. Ne? Und dann kommt plötzlich die Liebe zu anderen Dingen wieder stärker zum Vorschein. Deshalb sollten wir uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigen. Vor deinem Herzen steht eine Frage. Was ist dir am wertvollsten? Was ist dir am wichtigsten? Was liebst du am allermeisten? Was denn? Egal wie jung, egal wie alt wir am Glauben sind, hier im Herzen entscheiden wir etwas. Was liebe ich am allermeisten? Deshalb habe ich das betont. Früher, 36 Jahre, liebte ich den Fußball mehr wie meine eigene Frau. Fußball war mir wichtiger. Aber es kann auch sein, dass die Frau oder der Ehepartner am wertvollsten ist. Dass der Beruf am wertvollsten ist. Dass Erfolg und Ehre, Reichtum am Wie merken wir denn, dass wir Christus lieben? Dass er im Zentrum steht. Wenn das so ist, dann muss ich morgens keine Bibel lesen. Dann muss ich auch nicht beten. Dann muss ich auch nicht in die Gemeinde gehen. Dann muss ich auch nicht dienen. Dann muss ich ihn auch nicht anbeten. Dann muss ich auch keine Gemeinschaft haben mit den Geschwistern, sondern ich will es. Weil ich den Herrn liebe. So wie ich den Fußball geliebt habe. Ich musste doch nicht. Ich wollte es von ganzem Herzen. Es kam hier aus dem Herzen. Und wie ist das bei uns? Es ist ganz natürlich, wenn man wirklich wiedergeboren ist, wenn man wirklich zum Herrn kommt, dass man den Herrn liebt, dass man sein Wort liebt. Das ist völlig normal, oder? Sonst ist er ja krank, wenn das nicht so wäre. Wir alle lieben den Herrn, wir alle lieben das Wort Gottes. Aber, was aber? Manchmal reibt uns der Beruf ganz schön auf, oder? Manchmal ist die Hausarbeit oder die Sorgen mit den Kindern oder finanzielle Dinge, die können überhand nehmen. Und dann wird der Blick abgewendet. Dann geht etwas verloren. Wir sollen doch hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber das gelingt nicht immer, oder? Dann gibt es die Sorgen und die Nöte und die Ängste und die Schmerzen und die Und jetzt könnte man wieder aufzählen. Und was passiert dadurch? Der Blick. Oh, mir geht's gerade so schlecht. Wohin schaue ich jetzt gerade in diesem Moment? Zu dem Anfänger, Vollender des Glaubens? Wie ist es, wenn der Alltag uns überrollt? Wenn wir enttäuscht werden? Wenn wir gerade bittere Stunden durchleben? Ich habe auch gerade ein paar bewegte Wochen hinter mir. Und dann sollen wir darüber sprechen, Christus im Zentrum. Weißt du, was das heißt? Kennst du das Leben Fülle im Geist? Ja, ich kenne es. Wie ist es jetzt gerade? Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Wirksames Beten, Frucht wie die Reben? Wer ist im Zentrum bei dir auf dem Thron? Und es ist wirklich der Alltag, im Alltag völlig normal, dass wir manchmal in Zeiten sind, wo wir den Blick wegwenden vom Zentrum, hinwenden zu Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten werden manchmal ganz schön groß. Leonardo da Vinci hat ein Bild gemalt, das Abendmahlsbild. 8,40 Meter breit, 4,80 Meter hoch. Ist ganz schön gewaltig, ne? Und da war das Abendmahl. Da hat er 4 Jahre dran gemalt. Und dann hat er im Fensterrahmen so ganz klein ein Fischerboot hingemalt. Und dann hat er plötzlich festgestellt, dass viele, die vor dem Bild standen, sich gefragt haben, was soll das Boot da? Und haben sich mit dem Boot beschäftigt. Als er das wahrgenommen hat, hat er das Boot übermalt. Warum? Weil Christus nicht mehr im Zentrum stand. Ist das bei uns auch manchmal die Gefahr, dass wir auf das kleine Boot, auf den Sturm in unserem Leben blicken, auf unser eigenes Versagen blicken, auf die Gemeinde blicken, auf die eigene Familie blicken, auf die finanzielle Lage blicken und verlieren Christus aus dem Zentrum? Deshalb steht diese Frage vor unserem Herzen. Es besteht die Gefahr, den Mittelpunkt, das Zentrum unseres Lebens zu verrücken. Was war das Problem der Epheser damals? Die hatten doch so viele positive Kennzeichen, oder? Das Sendschreiben zu Ephesus, Kapitel 2, so viele Kennzeichen, die waren gut. Der Herr lobt diese Gemeinde. Aber dann kommt der entscheidende Ansatz, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das war nicht ein Versehen, sie haben ihn verlassen. Da steht es da, verlassen. Weil sie andere Dinge, gute Dinge ins Zentrum stellten. Das kann sein, dass wir den Dienst ins Zentrum stellen. Meinen Dienst ins Zentrum stellen, meine Predigt ins Zentrum stellen, Zeugnis geben ins Zentrum stellen. Aber es ist doch gut, wenn wir predigen oder evangelisieren. Aber ich habe gegen dich. Das ist ein entscheidender Mangel, die erste Liebe verlassen. Und die erste Liebe ist die Person Jesu Christi. Steht er im Zentrum? Gehört meine erste Liebe ihm ganz allein. Viele gute Werke, die haben sich sehr bemüht. Und wisst ihr, wohin das führt? Dass irgendwann Christus draußen vor der Tür steht, vor der Gemeindetür steht. Man versammelt sich drin und Christus ist nicht mehr dabei. Ich bin froh, dass wir als Gemeinde jeden Sonntag, ohne Ausnahme, jeden Sonntag das Mahl feiern. Das muss man nicht. Aber ich bin so froh, dass jeden Sonntag spätestens da der Blick wieder dorthin gewendet wird, was er für mich getan hat. Wieso, wie groß seine Liebe zu mir war. Das ist das Zentrum. 1. Korinther 13. Die Liebe zum Herrn, dann steht der Herr im Zentrum. 1. Korinther 13. Wie oft ist es die Routine? Ich kann aus Routine die Bibel lesen. Ich kann aus Routine dem Herrn dienen. Ich kann sogar aus Routine predigen. Und wisst ihr, dass es sein kann, dass man so müde ist von all diesen geistlichen Diensten, dass Christus aus dem Zentrum gerückt wird, die Liebe zu ihm aus dem Zentrum gerückt wird. Jeden Tag, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da habe ich jeden Tag irgendetwas getan für den Herrn, also das Wort Gottes verkündigt. Und er stand in meinem Leben nicht mehr im Zentrum, sondern der Dienst. Hosea 6, Vers 6. Gott hat mehr Wohlgefallen an Liebe und Gottes Erkenntnis wie am Opfer, am Brandopfer. Meine Hingabe ist nicht das Wichtigste. Mein Dienst ist nicht das Wichtigste, sondern meine Liebe zu ihm. Der Wunsch, die Sehnsucht, ihn besser kennenzulernen, das steht in Hosea 6, Vers 6. Das ist das Zentrum. Denn je mehr ich ihn kennenlerne, umso mehr liebe ich ihn. Umso mehr werde ich ihn anbeten. Genau darum geht's. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich aller Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Christus im Zentrum bedeutet, dass ich ihn mehr liebe als mich selbst. Dass er das Wichtigste ist in meinem Leben. Und dazu brauche ich immer wieder mal Stille und Ruhe. Wir haben bei uns an der Wand einen Bibelvers, der heißt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und man kann sogar am Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen und nicht stille werden, um zu erkennen, dass er Gott ist. Dass er alles wirkt. Dass er der Vollkommene ist, der Reine. Dass er der Geduldige, der Treue, der Sanftmütige. Wenn jemand zum Glauben kommt, wiedergeboren wird, dann liebt er den Herrn. Und er wird nicht einfach automatisch in der Sünde leben, das geht gar nicht. Manchmal merken wir aber nicht, wie das Zentrum so ganz langsam verrückt wird. Plötzlich kommt das kleine Boot in den Mittelpunkt. Diese kleine Sache hier. Und es kann auch sein, das habe ich eben schon betont, dass meine Dienste so wichtig werden, dass er etwas unwichtiger wird. Oder dass diese irdischen Dinge, die irdischen Schätze, egal was es sein mag, die Kinder, der Ehepartner, das Haus, das Auto, Reisen oder was es auch sein mag, die nehmen plötzlich Raum ein, immer mehr Raum ein. Matthäus 10. Vor deinem Herzen steht eine Frage. Welche denn? Kapitel 10 im Matthäus-Evangelium, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, natürlich lieben wir Vater und Mutter, ist doch logisch. Wir lieben unsere Kinder, wir lieben unsere Ehepartner, natürlich. Wir lieben unsere Geschwister. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Mehr lieben. Mehr Zeit verbringen. Wem gehört eigentlich meine beste Zeit des Tages? Wem gehört die beste Zeit des Tages? Ich komme morgens so schwer aus dem Bett. Ich glaube, wenn jemand, ein junger Mann oder eine junge Frau verliebt sind, dann sind die bereit, auch mitten in der Nacht aufzustehen, wenn es sein müsste, ne? Wenn man verliebt ist. Und wenn man den Herrn liebt, dann ist einem nichts zu viel, nichts zu schwer. Und wisst ihr, der Salomo zeigt uns etwas. Ganz am Anfang der Geschichte steht, er liebte den Herrn. Und am Ende der Geschichte steht, er liebte viele Frauen. Und dadurch wurde er ein Götzendiener. Und das ist, glaube ich, das Problem. Am Anfang, wenn man wiedergeboren wird, liebt man den Herrn so wie der Salomo. Aber es kann sein, dass man plötzlich viele andere Dinge genauso liebt. Dass er nicht mehr allein im Zentrum steht und dann können wir auch genauso wie damals zu Götzendienern werden. Das ist genau die Gefahr, die besteht. Und was sagt der Herr voraus für die letzte Phase, in der wir leben, bevor er wiederkommt? Und das ist die Phase, in der wir jetzt sind. Der Herr kommt bald wieder. Da steht in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, nicht in der Welt, oder? Ja, natürlich auch in der Welt, aber auch in der Gemeinde. Weil man lebt, wie man sich selber das vorstellt. Also ich habe damit kein Problem. Kennt ihr den Satz? Du denkst anders, ich denke nicht so wie du, also ich habe kein Problem mit dir. Wenn man heute Geschwister klar auf Sünde anspricht, wo hast du eigentlich ein Problem? Die Gesetzlosigkeit, denn die Liebe, die hier genannt wird, die Agape, die werden vielen erkalten. Die Welt hat keine Agape, oder? Die Gesetzlosigkeit nimmt in unseren Gemeinden überhand und die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe zum Herrn wird erkalten, die Liebe zu den Geschwistern wird erkalten, die Liebe zum Wort Gottes wird erkalten und deshalb ist es so, wie es heute ist. Ich bin nicht enttäuscht oder traurig über die Welt, dass die Welt immer mehr in die Finsternis geht. Das kann ich ja nachvollziehen, das ist ja normal. Aber dass in der Gemeinde plötzlich Dinge geschehen, die unvorstellbar sind, das ist das, was einem erschrecken sollte. Und die Liebe wird erkalten. Was heißt denn lieben? Ich will für den anderen das Beste, oder? Kennt ihr nicht auch viele Geschwister, die kommen am Sonntagmorgen und gehen wieder? Gehören die zur Gemeinde eigentlich dazu? Viele Einzelgänger, gell? Individualisten. Steht da Christus im Zentrum? Es besteht die Gefahr, dass wir den, der uns teuer erkauft hat, ihn, der uns gerechtfertigt hat, er, der unser Fürsprecher ist, er, der der gute Hirte ist, der uns vorangeht, der uns tröstet, der uns ermutigt, der uns alles gibt, was wir brauchen, um geistig leben zu können, der rückt immer mehr aus dem Zentrum. Kennst du das Leben? Fülle im Geist? Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Kennst du wirksames Beten, Frucht wie die Reben? Das ist die Frage, oder? Leben in der Fülle. Wisst ihr, Jesus Christus ist gekommen, um uns Leben zu geben, ein Leben im Überfluss. Das Normalste auf der Welt ist, dass wir Christen geistigen Überfluss haben. Es müsste eigentlich etwas rausfließen bei uns, oder? Weil wir haben ja so viel, dass es überfließt. Der Becher fließt über, ne? Wir haben doch eben gehört schon von Epheser 1, Vers 3, dass wir gesegnet sind mit jedem geistigen Segen. Kennst du das Leben? Fülle im Geist, die Fülle. So viel, dass andere davon sich satt trinken können. Epheser 1, Vers 17. Kennst du das Leben in der Fülle? Epheser 1, Vers 17. Paulus betet hier, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Kenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und nur ein paar wenige Beispiele. Haben wir erleuchtete Augen? Sind unsere Augen erleuchtet, dass wir sehend werden für den Reichtum, den wir schon besitzen durch Christus? Die Hoffnung, unsere Berufung, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Wie reich ist eigentlich unser Erbe in der Ewigkeit? Das, was Christus erben wird, werden wir auch erben. Haben wir darüber erleuchtete Augen, dass wir merken, welche Fülle wir dort haben werden? Aber wir haben hier schon eine Fülle. Wir sind gesegnet mit jedem oder mit allem geistigen Segen. Wir haben von allem, was Gott zu geben hat. Das ist der Ausdruck, der hier steht. Ne? Fließt es aus uns heraus, diese Fülle? Kennst du das Leben Fülle im Geist? Der Geist Gottes will diese Fülle, die er uns gegeben hat, an andere weitergeben, dass es hinausfließt. Kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Was heißt das? Johannes 7, das wird ja noch ein Thema sein. Johannes 7. Wenn der Geist Gottes in Fülle wirken kann, dann wird er ja durch uns die Liebe nach draußen strömen lassen. Zu wem? Ja, zum Ehepartner, der immer lieb zu uns ist, ist ja das ganz einfach. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die uns das Leben schwer machen. Die uns manchmal ärgern, beleidigen. Kann da auch diese Liebe fließen? Sind wir bereit, diese Feinde zu lieben, für sie zu beten, sie zu segnen, ihnen Gutes zu tun? Und wie ist das denn, die Fülle? Welche Fülle? Welche Segensfülle? Frieden mit Gott, oder? Ist der Friede nicht auch in uns? Wirkt der Geist Gottes nicht Frieden? Auch wenn ich jeden Tag Schmerzen habe? Auch wenn die Jünger da über der See fahren, der Sturm bricht los, der Sturm bricht in unserem Leben los. Und die Menschen da draußen, die merken, der hat Frieden. Heute Morgen sagt einer zu mir, in der Welt wird es doch immer schlimmer. Aber ich staune darüber, wie ruhig du bist. Genau darum geht's. Ich habe schon öfters mit ihm geredet, ein ungläubiger Mann. Aber er merkt etwas, ich habe etwas, was er nicht hat. Das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied. Hier steht in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das tropft nicht nur. Da fließen Ströme. Wenn Christus im Zentrum steht. Wenn er in mir und in dir wirken kann, wie er möchte. Ich nehme ein Beispiel noch dazu. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Merken wir eigentlich, was da fließt? Der Johannes schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Merken wir eigentlich, wie es bei ihm strömt? Er hat nur einen Blick, Christus. Das ewige Leben, der uns erschienen ist, der mir ewiges Leben gegeben hat. Und das müsste eigentlich hinausströmen, gleichgültig, wie es dir gerade und mir gerade geht. Und ich bin ganz ehrlich, mir geht es gerade nicht gut. Hindert mich das, zu bezeugen, dass Christus mich mit ewiger Liebe geliebt hat? Und merken die anderen, dass ich etwas besitze, was sie nicht haben? Natürlich gehen wir auch durch schwere Stunden, ist völlig normal. Aber der Geist Gottes kann durch dich trotzdem Segen hinausfließen lassen, wenn Christus bei mir im Zentrum steht. Wie ist das in unserem Leben? Das ist die große Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Und wirksames Beten, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, wirksames Beten? Hier steht, kennst du die Freiheit im Zeugnis denn schon? Wirksames Beten, Frucht wie die Reben. Was ist ein wirksames Beten? Wenn wir hinschauen auf Jesus Christus, wenn wir staunen über seine Herrlichkeit, wenn wir staunen darüber, was er getan hat, wenn ich ergriffen bin von dem, was er in meinem Leben verändert hat, müsste eigentlich ein wirksames Beten kommen. Was für eins? Was sucht eigentlich Gott auf dieser Erde? Er sucht den Sünder. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sucht dann solche, die ihr Herz ihm zur Verfügung stellen. Christus im Zentrum, mein Herz ist voll von ihm. Und dann können wir es gar nicht verhindern, dass der Geist Gottes etwas wirkt. Denn Gott sucht die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sucht er. Und dort, wo ein Herz voll ist von Christus, wenn er dieser herrliche Schatz ist, wenn ich staune über die Art und Weise, wie er ist, dann kann ich gar nicht anders wie anbeten. Ja, was heißt denn anbeten? Psalm 103. Dass wir den Herrn loben und preisen sollen, dass wir ihm danken sollen, das ist völlig normal. Und so beginnt ja auch dieser Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir gut... Das ist ganz normal. Aber dann kommt plötzlich ein anderer Vers. Nämlich der Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Jetzt beschreibt David, wie Gott ist. Seine Betung. 1. Chroniker 29 zum Beispiel ist genau der gleiche Gedanke. Wo David Gott beschreibt in seinem Wesen. Und das ist erst einmal wirksames Beten, dass wir ihn anbeten. Und der Hiob betet Gott an, obwohl er 10 Särge im Hof stehen hatte. Und er alles Materielle verloren hatte. Und er hatte keine guten Gefühle gerade in sich, aber er betet Gott an. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber er fiel nieder und betet ihn an. Das heißt, das ist wirksames Beten, ihn anzubeten. Natürlich noch ein zweiter Gedanke, 1. Johannes 5, wirksames Beten. 1. Johannes 5, und das ist die Freimütigkeit, Vers 14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Wirksames Beten. Es ist normal, dass Gott, wenn wir in seinem Willen bitten, diese Gebete auch erhört. Und was ist Frucht wie die Reben? Wenn Christus im Zentrum steht, dann entstehen aus unserem Leben Früchte. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Frucht. Bleibende Frucht. Johannes 15, ne? Spricht er genau von davon, Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Bleibende Frucht ist das Ziel. Früchte, die der Geist Gottes hervorbringt. Liebe, Freude, Frieden, Enthaltsamkeit, Geduld, Langmut. Was fehlt noch? Wie bitte? Ja, schlagen wir es nochmal auf, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, das sind nicht die Auswirkungen meiner Anstrengungen, meiner Bemühungen. Es ist die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die aus dem Leben eines Christen hervorkommen, wenn Christus im Zentrum steht, wenn meine Liebe zu ihm im Zentrum steht. Dann werden diese Früchte kommen, auch wenn wir durch die Tränentäler gehen, auch wenn wir durch hohe Berge von Schwierigkeiten gehen, dann werden wir diese Früchte hervorbringen. Dann werden wir auch Frieden haben, wenn Menschenherzen verschlossen sind, wie eine verriegelte Tür. Manchmal sind es die eigenen Kinder, wo man die Herzen nicht erreichen kann. Manchmal ist es der eigene Ehepartner, der uns unglaubliche Schwierigkeiten macht. Aber diese Früchte können trotzdem sichtbar werden, wenn Christus bei mir im Zentrum steht. Und wenn ich auf dem Krankenlager liege, kann ich ein Segen für andere sein, wenn Christus im Zentrum steht. Vor über 20, 25 Jahren war ich mal in Frankreich in einer Gemeinde und da habe ich einen Bruder kennengelernt, der war gelähmt seit über 20 Jahren. Jeder, der an diesem Bett stand, ist getröstet weggegangen, reich gesegnet weggegangen. Ein Mann, der seit 20 Jahren nur noch den Kopf leicht bewegen kann und essen kann. Keine Hände bewegen, nichts. Warum? Bei diesem Mann steht Christus im Zentrum. Er liebt den Herrn so sehr, dass er sagt, irgendwann gehe ich in die Ewigkeit und dann kann ich wieder laufen. Durch den Mann ist der eigene Bruder, zwei Brüder, die Mutter zum Glauben gekommen. Daraus ist eine Gemeinde entstanden. Ein Mann, der nichts mehr tun kann, oder? Aber bei ihm steht Christus im Zentrum. Wenn man in diesem Bett war, der hat gestrahlt. Strahlen wir auch? Wenn es uns auch nicht gut geht, wenn es manchmal durch die Tiefen des Alltags geht, die Frage ist nur, wohin schauen wir? Auf das kleine Boot? 8,40 Meter. So ein kleines Boot kann im Zentrum stehen. Der Maler hat es übermalt, damit Christus wieder im Zentrum steht. Und das ist bei uns im Leben so wichtig. In dem Moment, wo irgendetwas anderes ins Zentrum rückt, meine Liebe, so wie bei Salomo, woanders hinwandert, dann kann der Segen nicht mehr fließen. Vor deinem Herzen steht eine Frage, wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Und wenn ich diesen einen Gedanken heute Abend mitnehmen würde, Jeremia 31, Vers 3, aus der Ferne bin ich dir erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und aus lauter Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Wenn ich diesen Gedanken wirklich mal durchdenke, er hat mich mit ewiger Liebe geliebt, so wie ich war, und hat mich aus lauter Gnade errettet. Wenn das nicht meine Liebe entfacht zu ihm, ja was denn? Aber das wird manchmal aus dem Mittelpunkt gerückt durch viele, viele verschiedene Dinge. Deshalb gilt es immer wieder, mir die Frage vorzulegen, wer ist eigentlich der Herr, der mein Leben bestimmt? Gehe ich meine eigenen Wege oder seine Wege? Liebe ich ihn mehr wie alles andere? Dann kann ich die Frage beantworten, kennst du das Leben in Fülle im Geist? Ja, ich kenne es. Aber ich kenne auch das Leben nicht in der Fülle im Geist. Warum? Weil andere Dinge wieder wichtiger geworden waren. Ich schließe mit Johannes 15. Johannes 15. Und das Schlimmste bei mir, würde ich behaupten, war immer wieder die Phase, wenn die Dienste, die Arbeit im Reich Gottes so sehr ins Zentrum gerückt waren, dass ich den Blick auf den Herrn verloren habe. Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus Christus ist in der Liebe des Vaters geblieben. Und so sollten wir in der Liebe zum Herrn bleiben. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Die Fülle, die Geistesfülle ist auch die Freude, die völlige Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und wenn es stürmt und tobt, kennen wir zum Beispiel einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Egal welche Situation wir durchleben, wir können einen Frieden haben, der allen Verstand übersteigt, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir mit Dankbarkeit zu ihm kommen, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen und den Blick wieder dorthin wenden, hinschauen zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wie ungemein wichtig ist es doch, immer wieder darüber nachzudenken, wie groß deine Liebe zu uns ist, was deine Liebe zu uns für dich bedeutet hat. Du hast dich völlig und ganz für uns hingegeben. Du hast teuer bezahlt für mein sündiges Leben. Du hast teuer bezahlt für einen Menschen, der ein Feind Gottes war, der seine eigenen Wege gegangen ist. Und diese Liebe ist eine ewige Liebe. Und das ist das, was uns manchmal so schwerfällt zu begreifen, dass du von Ewigkeit her bereit warst, an dieses Kreuz von Golgatha zu gehen, um uns alle miteinander freizukaufen von unserer Verlorenheit, von unserem Eigenleben. Und jetzt möchtest du der Herr in unserem Leben werden. Und Saulus hat es so klar erkannt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es geht nicht um meinen eigenen Willen, nicht um meine eigenen Wünsche, meine Sehnsüchte. Es geht darum, dich zu verherrlichen durch unser Leben, das du uns geschenkt hast. Herr, lass uns wieder neu staunen über dich selbst, dass wir ergriffen sind von dir, von deiner Größe, Macht und Herrlichkeit und dass wir wieder neu begreifen, was es wirklich bedeutet, als Christ über diese Erde zu gehen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Herr Jesus, hilf du uns, dass unsere Liebe zu dir immer weiter wachsen kann, dass sie überströmend werden kann, aber nicht nur zu dir, nicht nur zu deinem Wort, sondern zu unseren Glaubensgeschwister, aber auch zu den Menschen dieser Welt, dass wir jeden Einzelnen höher achten wie uns selbst. So hast es du uns vorgelebt und dieses Bild wollen wir vor Augen haben. Dir sei Dank, dir sei Ehre für deine Treue, für deine Geduld und für deine Ausharren auch uns gegenüber und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.